Hallo und herzlich willkommen heute zur 208. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Am Mikrofon oder besser gesagt auf dem Beifahrersitz nimmt heute ein Winzer aus Rheinhessen Platz, der früh seine eigene Spur gezogen hat, Philipp Wedekind. Philipp ist Bio-Winzer in Nierstein mit Sichtweite zum Rhein. Einer, der früh seinen eigenen Weg gegangen ist. Mit kompromisslosem Öko-Weinbau, mit Pionierarbeit bei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten und mit einer klaren Idee davon, wie Weinbau auch im 21. Jahrhundert nachhaltig, verantwortungsvoll und trotzdem genussvoll funktionieren kann. Vor 20 Jahren hat er seinen Betrieb gegründet. Aus einer tiefen Faszination für Pflanzen, den Rhythmus des Weinjahres und für das Arbeiten im Einklang mit der Natur. Heute bewirtschaftet er Parzellen am Roten Hang, vinifiziert vegane Bioweine, setzt Pflanzenkohle ein und engagiert sich in Netzwerken wie Ecowin und den Zukunftswinzern. Wir sprechen im Podcast über seine Lieblingsrebsorten wie Cabernet Blanc, über die expressive Kraft des Muscaris, über den Cabernet Jura als roten Gegenentwurf. Und darüber, was es heißt, Verantwortung zu tragen. Verantwortung für Böden, für Mitarbeitende, für eine Idee. Denn in all der fachlichen Tiefe liegt auch ein Ernst. Philipp sagt offen, dass es gerade wirtschaftlich sehr eng ist. Banken machen Druck, der Markt lahmt und er weiß nicht, wie lange er noch durchhält. Und trotzdem oder gerade deshalb steht er morgens auf und macht weiter, weil er glaubt, dass es sich lohnt, ehrlich, biologisch, mit Haltung Wein zu machen. Es ist ein Gespräch über Idealismus, Erdung, Resilienz und darüber, wie viel Mensch in einem Glas Wein steckt. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzutauchen, die nächsten kostenlosen Webinare mit mir und spannenden Winzern findest du unter www.wolfgangstaudt.com. Schau gerne vorbei. So, nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühne frei für Philipp Wedekind. Los geht's! Herzlich willkommen, lieber Philipp, hier bei mir im Podcast Genuss im Bus. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass du da bist und auf einen interessanten, spannenden Austausch mit dir in den nächsten, ja, sagen wir, rund 60 Minuten.
Ja, hallo Wolfgang. Ich bin auch froh, dabei zu sein und dir ein paar schöne Fragen zu beantworten, ja.
Wie war es bei dir heute? Warst du im Weinberg oder im Büro?
Ich habe im Büro angefangen und bin dann aber weiter zum Traktor gegangen. Da gab es letzte Woche Probleme mit den Reifen. Und da musste ich, wie heute Morgen dann ein Ersatzreifen geliefert wurde, erstmal den Traktor aus dem Feld rausholen. Und ja, das ist so täglicher Alltag. Wir arbeiten mit sehr viel Technik und das bedeutet, dass da natürlich auch was kaputt gehen kann.
Absolut, absolut.
Hat sich auch noch weiter fortgesetzt. Also wir sind dann auch heute Mittag noch an die Klimaanlage gegangen. Ja, es ist bei den hohen Temperaturen bleibt es nicht aus, dass das halt auch anstrengend ist.
Also ein Instandhaltungstag.
Genau, so ist es manchmal.
Du hast eben gesagt, du sitzt in der Vinothek. Wir haben ja auch da schon gemeinsam gesessen. Wenn du morgens oder abends oder wann auch immer die Vinothek betrittst, was ist der erste Gedanke?
Also ich finde das immer wieder ein schöner Raum und der Raum ist für mich ein Ort, wo Menschen glücklich gemacht werden. Ich habe 2017 ja die Vinothek hier übernommen, den Ort, den Raum, und habe gesagt, mein Ziel soll es sein, dass die Menschen, die diese Tür wieder verlassen, eigentlich ein Lächeln auf den Lippen haben und sich freuen, hier gewesen zu sein und sich freuen, schöne Weine gekauft zu haben und etwas Schönes mitnehmen zu können.
Das hast du sehr schön gesagt und damit auch genau ins Schwarze getroffen, was ich erlebt habe, als ich damals reingekommen bin und rausgegangen bin wieder. Das war im Grunde genommen 1:1 das, was du gerade geschildert hast.
Sehr schön.
Wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, was sagst du dem?
Ich sag, ich bin Winzer und meistens kommt auch die Frage, warum hast du das angefangen oder warum hast du das überhaupt begonnen? Da sage ich, naja, es ist ein sehr vielfältiger Beruf und da ich gerne mit Menschen kommuniziere, da ich gerne auch mal mit Technik arbeite, da ich gerne mit der Natur arbeite, ist das ein Beruf, der sehr vielfältig ist und sehr, sehr viele Bereiche abdeckt.
Das lag quasi in der Luft. Es lag ganz nahe, diesen Beruf dann zu wählen, oder?
Ja, ganz nah, mich haben einfach unheimlich viele Themengebiete, ob das jetzt Weinchemie, überhaupt das Arbeiten, wie wächst eine Pflanze, wie kann die schön gedeihen. Das sind alles Themenbereiche, die mich, also die Botanik, also wie gesagt, das Pflanzenwachstum und so weiter, das hat mich schon fasziniert. Und Wein ist halt ein unheimlich vielfältiges Produkt. Also das ist weltweit nicht gleich. Es gibt ganz viele Spezialitäten und ganz viele Dinge, die man lernen kann. Und das hat mich eigentlich auch fasziniert.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir die große Vielfalt der Lagen und Rebsorten betrachten, dann hat man eine Ahnung, ne, von dieser Komplexität und dieser Vielfalt, von der du sprichst. Gibt es denn gerade eine Rebsorte, die dich besonders freut oder vielleicht nervt?
Es gibt, also ich finde, mit Freuden ist das eigentlich, das ist eine ganze Gattung, eine ganze Idee im Prinzip. Die ganzen Zukunftsweine sind für mich momentan eine ganz faszinierende Sache. Also ich verfolge das Thema ja schon seit 20 Jahren und muss sagen, ich liebe die traditionellen Rebsorten, aber das wirklich Spannende sind diese neuen Sorten. Weil sie halt so unbekannt sind, dass man kaum jemand irgendwie fragen kann, hast du ein Muster, hast du ein Schema, wie baust du den Wein aus und so weiter. Und dieses Neulernen zu gucken, wie funktioniert die Pflanze, wie wachsen die und so weiter, das finde ich das Spannende.
Ja, es ist ein bisschen Neuland, ja, zum Teil, den man da betritt.
Es ist absolut Neuland und es ist auf jeden Fall ein Forschungsgebiet, was sehr spannend ist. Ja, also ob das die Aromen sind oder auch wie die Pflanzen reagieren. Also das Pflanzenreagieren haben wir als erstes. Das heißt, wir sehen, wie Pflanzen mit der Umwelt agieren. Das heißt, jetzt hohe Temperaturen zum Beispiel, halten die das besser aus oder schlechter? Und dann natürlich, wie entwickeln sich die Weine? Wie entwickelt sich das Aroma, was man da im Wein rauskitzeln kann?
Ein super weites Feld auch zum Lernen. Philipp, ich habe mir zum Einstieg tatsächlich gerade mal deinen Cabernet Blanc eingeschenkt. Der kommt für mich ja ungemein leichtfüßig daher, mit Frische und so einer herbfruchtigen, zum Teil auch kräuterwürzigen Aromatik. Ich finde, es ist ein super schön klarer Wein. Nicht kühl und auch nicht distanziert. Was ist das für dich für ein Typ und warum? Ja, war es dir wichtig, genau so eine Rebsorte auch bei dir im Sortiment zu haben?
Also ich stand vor Jahren vor der Entscheidung, pflanze ich einen Sauvignon Blanc oder pflanze ich einen Cabernet Blanc. Sauvignon Blanc war zu dem Zeitpunkt ganz, ganz gehypt und in aller Munde und alle wollten sie Sauvignon Blanc anpflanzen. Und der Cabernet Blanc ist ja im Prinzip von der Aromenvielfalt und Ähnlichkeit sehr, sehr nah da dran. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Cabernet Blanc pflanzen, weil es halt auch nur eine Zukunftsrebe ist, wo ich halt auch noch zusätzlich mit Pflanzenschutz etwas erreichen kann, und zwar eine Reduktion. Und der Cabernet Blanc, den finde ich einfach spannend, weil er sehr unterschiedlich sein kann. In kühlen Jahren, dann hat man mehr grüne Früchte drin, wie Stachelbeere, auch ein bisschen Gras, Zitronik und so weiter. Und in warmen Jahren hat man mehr tropische Früchte drin. Papaya, Litchi, aber halt auch Mango, also richtig, richtig tropische Früchte, wie man sich das halt so aus den Tropen oder ja, wie man sich halt tropische Früchte vorstellt.
Ja,
Und das macht es spannend.
absolut. Der hat so eine Leichtigkeit auf der einen Seite und trotzdem auch spürt man, da ist auch Tiefe drin, das ist auch Anspruch, der da mitschwingt. Ist das für dich oder für euch so eine Art Türöffner im Sortiment?
Definitiv. Also der Cabernet Blanc ist eine der ersten weißen Rebsorten und für mich fokussierten Rebsorten. Also das ist schon mein Steckenpferd. Also das ist auch mein Liebling, muss ich sagen. Und es ist einfach schon einfach eine Rebsorte, die mich fasziniert. Und auch mit ihr habe ich einfach schon einiges gelernt und habe auch meine Erfahrungen schon gesammelt. Also im Positiven wie im Negativen auch. Ja.
Ja, Rebsorten haben nicht nur immer die so leichte Seiten, ne? Sondern nee. Die können auch gelegentlich zickige Seiten zeigen.
Ja, also der Cabernet Blanc hat mir einfach gezeigt, zum Beispiel, dass er nicht zu reduktiv ausgebaut werden darf, weil er sonst zu verschlossen ist. Und verschlossen mag ich jetzt nicht. Ich mag das, wenn Rebsorten aus dem Glas dir eigentlich entgegenspringen. Ja? Es darf nicht zu laut sein, ja? Aber es darf doch deutlich erkennbar sein. Und das ist, glaube ich, auch was in der heutigen Zeit für ganz viele ich sag mal Hobby-Weintrinker, also Menschen, die einfach nur gerne Wein trinken, ohne jetzt da ein Studium dran zu hängen, dass die wiederum erkennen, das ist ein Wein, den hatte ich schon mal und den kann ich wiedererkennen. Und das freut die Menschen auch manchmal.
Erklär das nochmal etwas mehr. Für wen ist dieser Wein gemacht?
Der Wein ist für alle gemacht, die offen für Neues sind. Ja, also ich frage häufig in der Vinothek, wenn die Kunden reinkommen, was sie gern trinken. Weil ich eigentlich den Anspruch habe, dass ich so beim dritten Wein auf jeden Fall was gefunden haben möchte, was den Kunden schmeckt. Und je genauer die mir erklären können, was sie gerne trinken, desto eher kann ich sie gut beraten. Und da frage ich halt immer, wollen Sie was Traditionelles, wollen Sie etwas regional Typisches oder sind Sie offen für was Neues? Und da gehört der Cabernet Blanc halt absolut dazu. Und es gibt ganz wenige, die sagen, nein, wir wollen nichts Neues ausprobieren.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Aber das ist ja nun auch ein Wein, der in der Aromatik schon, du hast es gesagt, nicht ganz schüchtern ist. Und insofern, da gibt es ja auch bei den Konsumenten Unterschiede. Ne? Die einen wollen eher die etwas zurückhaltenderen in der Aromatik, die anderen suchen gerade diese eher Extrovertiertheit, die anderen suchen eher so vom Mundgefühl her was Weicheres, bei den anderen darf es auch straff sein. Ne? Also das hat oft mit der Säure ja auch zu tun. Und insofern, welcher Konsumententyp fällt dir in dieser Hinsicht ein?
Ja gut, das ist von der Säure her liegen wir einen Tick höher als die Burgunder-Rebsorten. Wir haben auch nicht so viel Körper vielleicht wie in Grauburgunder. Da ist eher ein Souvenir Gris vergleichbarer. Eher die Leute, die sich auch beim Sauvignon Blanc zu Hause fühlen. Ja, also die so ein bisschen Frische lieben und so ein bisschen, ja.
Und wer Riesling mag, kommt der auch mit dem Cabernet Blanc zurecht?
Könnte ich mir gut vorstellen, weil mir geht es selbst so. Ich bin selbst eigentlich ein Riesling-Fan und der Cabernet Blanc oder der Riesling vom Roten Hang zum Beispiel, das sind die, wo ich eigentlich ganz häufig zugreife, weil sie mir einfach beide Spaß machen. Und sie haben sehr unterschiedliche Aromatiken, aber sie sind trotzdem von ihrer Lebendigkeit und von der Säurestruktur nicht ähnlich, aber ja, doch schon ein bisschen ähnlich. Aber nicht zu aggressiv.
Definitiv nicht zu aggressiv. Ich finde, die Säure ist sehr schön angebunden. Tendenziell eine angenehme, mildere Säure, obwohl sie lebhaft ist, aber angenehm.
Genau.
Philipp, nochmal zurück zu deinem Start. Weißt du noch, wann du gespürt hast, hey, ich will Winzer werden und das auf meine ganz eigene Art?
Ich habe ja vor 20 Jahren angefangen oder habe vor 20 Jahren dieses kleine Weingut gegründet. Damals noch mit der Idee, ich möchte es aufbauen. Es war aber auch gleichzeitig die Zeit, wo ich im Prinzip das Handwerk gelernt habe. Man muss ein bisschen noch weiter greifen, weil ich bin als Junge Nierstein hat über 900 Hektar Rebfläche Und dort bin ich halt auch aufgewachsen. Und ich bin ein Kind, was viel in der Natur unterwegs war und schon immer fasziniert war von den Reben, von den Trauben, die um mich herum wachsen oder gewachsen sind damals. Und was man damit gemacht hat. Ja? Also Trauben nur zum Essen, das war nie das eine, sondern das war immer so, dass man dann geguckt hat im Herbst, ich gehe mit Trauben lesen, ich gucke, wie funktioniert das mit dem Keltern, mit dem, und dann kommen die in ein Fass rein und dann ist das erstmal ganz, ganz gefährlich, da unten im Keller zu sein. Also das sind so Dinge, die so ein Kind schon faszinieren können. Mhm. Und dann gibt es dann so Phasen, wo man dann Jugendlicher ist und sich erstmal gar nicht damit identifiziert oder überhaupt nicht keine Idee dazu hat. Zumal meine Eltern überhaupt nichts mit dem Weinbau zu tun haben. Die haben mit der Landwirtschaft nichts zu tun gehabt und haben auch mit dem Weinbau nichts zu tun gehabt. Und in der Zeit nach dem Abitur bzw. Zivildienst, da kam wirklich so die Frage auf, das ist ja auch so eine Zeit, wo man so in sich gehen kann und sich dann als junger Mensch überlegt, in welche Richtung möchte ich überhaupt gehen? Und da habe ich mich einfach wieder damit beschäftigt und habe überlegt, könnte das eine Richtung sein, die dir Spaß macht? Einfach diese Vielfältigkeit dieses Berufes im Prinzip auszuüben. Und auch ja, die Nähe zur Natur. Ja, also das hat mich schon immer fasziniert. Und ja, das war 2005 dann auch im Prinzip der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte es gern probieren. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber probieren möchte ich es auf jeden Fall.
Du hast es getan, du hast es probiert. Es liegen 20 Jahre hinter dir, seit du gegründet hast. Hör mal, was hat sich seither in dir verändert, wenn du heute durch deine Parzellen gehst?
Ja, also was ich gemerkt habe, dass der Blick auf die Dinge sich verändert. Also wenn ich mir überlege, mit welchem Enthusiasmus ich während Lehrzeit und Studium da dran gegangen bin, wie viel Energie man da reinsteckt und wie viel Ideen man hat und was man alles verbessern will. Und also das der Blick auf die Dinge verändert sich mit der Zeit. Und auch, wie soll ich sagen, sagen wir mal, das ganz am Anfang sehr Schwärmerische und total Überzeugte weicht dann leider auch manchmal so ein bisschen der Realität.
Absolut.
Aber es ist auch zum Beispiel weinstiltechnisch, sage ich, ich bin froh, dass ich nicht mehr die Weine so mache wie vor 20 Jahren. Also da hat sich was verändert, da lernt man dazu. Man lernt zu lesen, was die Menschen möchten. Ich kann sehr individualistisch arbeiten und kann sagen, ich mache den Wein, der mir schmeckt, oder ich mache den Wein, der den Menschen schmeckt. Mhm. Und da darf man sich selbst nicht verlieren und nur noch das machen, was andere gerne trinken. Man muss seine Handschrift im Prinzip erstmal üben, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Mhm.
Ja, vielleicht ist es so wie in anderen Genres und ja auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, was mit sehr viel, sagen wir mal, Wurf, Enthusiasmus und als Liebelei startet, verändert sich und aus einer Liebelei wird ja vielleicht auch Liebe, ne? Also ein tiefergehendes Gefühl, wenn man, wie ich vorhin im Bild sagte, durch die Parzellen geht.
Ja, also ich glaube auch, dass dieses Bild durch die Parzellen geht. Man nimmt die Dinge im Laufe der Zeit anders wahr, auch. Man kann vielleicht deutlicher spüren und fühlen, was brauchen die Reben, was braucht der Boden, was müssen wir anders machen. Mhm. Weil man einfach auf einen Zeitraum zurückschauen kann. Und das ist natürlich, sag mal, in so einem Winzerleben schon noch was ganz anderes, wie wenn ich ein Handwerk mache oder ausführe, wo ich jeden Tag neues Material zur Verfügung habe und jeden Tag im Prinzip ein neues Produkt gestalten kann. Ich nehme da komischerweise immer den Bäcker als Beispiel. Da ist ein Teig nichts geworden. Das ist schade drum, aber der macht einen neuen Ansatz und sagt, okay, morgen wird's besser. Mhm. Ja, ich kann schneller aus meinen Fehlern lernen. Und das ist bei einem Winzer durchaus anders, weil vielleicht haben wir die Chance, wenn man sehr jung anfängt, vielleicht 45 Jahrgänge zu machen. Mhm. Und das ist eine kleine Zahl nur. Ja. Ja? Und da muss man sich natürlich auch immer wieder rückbesinnen und sagen, okay, was habe ich letztes Jahr gemacht? Wie war das Wetter letztes Jahr gewesen? Warum ist das so geworden? Was habe ich verändert? Wie war es im Keller gewesen? Dieser Entstehungsprozess eines Weines ist ja kein Augenblick, sondern das ist ja wirklich ein Prozess
Ja.
über fast anderthalb Jahre, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist ein permanenter Lernprozess im Grunde genommen. Und wenn du deine Reben nochmal betrachtest, dann ist das auch ja eine Beziehung, die da entsteht, ne? Du kennst deine Lagen, deine Reben, mitunter ja genau diese 20 Jahre. Ihr seid schon durch dick und dünn gegangen, in guten und in schlechten Jahren, und das schweißt zusammen, da entsteht Vertrautheit, ne? Und die wirkt sich, denke ich, auf den Blick aus, mit dem man da durch die Parzellen geht, aber natürlich auch auf den Umgang, ne? Auf die Pflegemaßnahmen und letztlich wahrscheinlich auch auf die Art, wie man im Keller mit der Ernte umgeht.
Ja, klar, logisch. Ja.
Philipp, wenn jemand das erste Mal, wir hatten eben schon mal eine ähnliche Perspektive, wenn jemand das erste Mal hier bei dir auf den Hof kommt oder auf dem Hof steht, was soll er oder sie spüren, sehen und mitnehmen?
Ich sag mal, eine Offenheit, eine Warmherzigkeit, eine Wohlfühlatmosphäre. Ich versuche immer den Eingangsbereich so zu gestalten, dass es so aussieht, dass man willkommen ist. Dass man willkommen ist, etwas Neues zu entdecken und oder Altes, Altbekanntes wiederzufinden. Also das ist eigentlich so ein bisschen mein Ansinnen. Also wenn jemand kommt, soll es immer offen und freundlich sein.
Ja, das passt ja auch zu dem, was du vorhin sagtest, dass er ein Lächeln auf den Lippen, ein Smiley auf dem Gesicht hat, wenn er geht, ne?
Genau. Das würde ich sagen. Ich versuche das immer mit ein paar Pflanzen im Hof zu dekorieren, sozusagen. Also jetzt kein großes Tamtam, aber einfach so, dass man sagt, oh, hier ist Natur, hier ist, oh, das ist lebendig, das ist auch mal anders. Ist nicht so durchorganisiert oder so, aber trotzdem schön und nett.
Es ist einladend und unprätentiös. Du bist seit vielen Jahren ja Bio-Winzer. Du hast dich bei EcoWin organisiert. Was hat dich damals überzeugt, da mitzumachen?
EcoWin hat mich fasziniert, oder der Anbauverband hat mich ja, gezogen, weil ich gesagt habe, das sind die, die im Prinzip für uns die Hintergrundarbeit machen, damit wir ordentlich arbeiten können. Damals gab es noch keine Kellerrichtlinie. Da war EcoWin federführend mit dran beteiligt, dass es jetzt eine europäische Bio-Wein-Richtlinie gibt, nach der im Prinzip alle arbeiten können. Und das ist unser Sprachrohr zur Politik, das ist unsere Vertretung in Richtung Brüssel. Und es ist ein Fachverband, der sich wirklich nur um die Belange der Winzer kümmert. Und ja, zudem waren das auch Menschen gewesen, mit denen ich gut umgehen
Ja,
konnte.
verstehe. Das ist genau bei diesen Dingen nicht zu unterschätzen, ne? Und du arbeitest im Grunde genommen die ganze Zeit bio. Du hast sicherlich auch irgendwann mal dahingehend umgestellt, dass deine Weine auch vegan produziert werden. Viele Piwis sind mittlerweile im Anbau. Was von all dem war am Anfang, sagen wir mal, Idealismus, Überzeugung, und was ist heute gelebte Erfahrung?
Also ich sag mal, dieses ganz bewusste Arbeiten ohne chemisch-synthetische Stoffe, das war mir ganz, ganz von Anfang an wichtig. Ich habe auch nicht umgestellt, sondern ich musste praktisch immer nur die Weinberge, die ich dazu bekommen habe, umstellen. Aber ich selbst habe nie ein Herbizid oder sowas in der Hand gehabt. Ich habe selbst in zwei Biobetrieben gelernt und musste das da nie anwenden. Und also ich meine, dass man sich ja auch so ein bisschen entwickelt. Also man hat in seinem Leben und auch in 20 Jahren gibt es unterschiedliche Fokusse. Und am Anfang war das ganz, ganz stark, war das traditionelle, wofür Nierstein bekannt ist, der Riesling. Da war ich unheimlich Feuer und Flamme gewesen, den ökologisch zu erzeugen, in der Qualität, wie sie im Prinzip mit allen anderen Weinen, die hier in Nierstein existieren, mithalten kann. und habe gesagt, es muss genauso möglich sein, einen guten Bio-Wein zu machen. Das darf nicht schlechter sein. Es muss, wenn dann eigentlich sogar ein Tick besser sein. Mhm. Ja, und dann kommt man mit der Zeit natürlich auch zu den Punkten, dass man sagt, okay, dieser Idealismus dahingehend kann sich auch verändern, man kann sich auch öffnen und kann dann einfach andere Dinge auch noch zulassen und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine andere Rebsorte und das ist auch noch ein interessantes Feld. Also man entwickelt sich da einfach weiter. Und das Vegane, das hat sich eigentlich so ein bisschen aus der, wie soll ich sagen, es gab ja am Anfang eine relativ starke, enge Nische, wo ein paar Leute vegan waren und das auch sehr extrem durchgeführt haben. Und da habe ich ein, zwei Leute kennengelernt und dann habe ich so darüber nachgedacht, naja, die könnten doch eigentlich meinen Wein auch trinken, das wäre doch gar nicht so schwierig, oder? Und habe dann im Keller überlegt, was musst du machen, dass das auch so bleibt, ja? Weil ich habe eigentlich schon vegan gearbeitet, ohne es jetzt darauf anzulegen oder ohne darauf einen Fokus zu haben. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich das sowieso schon arbeite, dann kann ich es auch draufschreiben.
Sag nochmal in zwei Sätzen, wo die Kellertechnik die kritischen sozusagen Situationen sind oder Maßnahmen sind, die vegan von nicht vegan dann letztlich unterscheiden.
Also es gibt bestimmte Filtrationsschritte oder Klärschritte in der Weinbereitung, wo man Gelatine einsetzen kann. Man kann die auch in Bio-Qualität einsetzen, aber es ist weiterhin Gelatine. Mhm. Und man kann seine Kellertechnik aber auch so im Prinzip ausrichten, dass man diese Gelatine nicht braucht. Ja? Das ist in ganz großen Betrieben immer ein bisschen schwieriger, weil die bestimmte Verfahren einsetzen müssen, um große Mengen zu verarbeiten, aber das habe ich ja nicht. Mhm. Und deswegen war das für mich auch nicht das Problem gewesen. Dann gibt es eigentlich so den letzten Punkt, wo ich immer so ein bisschen mit mir hader, und zwar es gibt eine Schönung von sehr tanninhaltigen Rotweinen, die man einsetzen kann und die aus der Natur kommt. Und zwar ist das Hühnereiweiß. Mhm. Und da kann man im Prinzip etwas kratzige oder raue Rotweine schön mit kletten. Ja. Und da bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte, es könnte sein, dass es, wenn es so wäre, dass der Wein besser würde, wenn ich dieses Hühnereiweiß einsetzen würde, ja, bei einem Rotwein, dass ich dann den Wein halt nicht als vegan, ja, verstehe, kennzeichnen kann. Ja. Weil ich dann doch den Wein im Fokus habe und nicht das vegan. Mhm,
Ja, verstehe. Macht Sinn, an der Stelle dann die Qualität vorne anzustellen, ne?
Ja, und es ist immer noch ein natürliches Produkt. Also man muss sich überlegen, die Menschen, die diesen Stoff gefunden haben, waren auf der Suche nach Alternativen zu Chemie. Und das waren die Bio-Pioniere, die vor über 40 Jahren da geguckt haben in der Natur, was gibt es für Stoffe, die ähnliche Eigenschaften haben wie die chemischen Mittel, die uns angeboten werden von der Industrie. Und die haben halt solche Naturprodukte gefunden. Und von daher finde ich es nicht verwerflich, die einzusetzen.
Nein, definitiv nicht. Und du hast selbst gesagt, damals waren das Pioniere, die mussten erstmal, sagen wir mal, Trial and Error, ne? Die mussten versuchen herauszufinden, ja, was kann man denn eigentlich einsetzen, weil die Erfahrungen waren ja verschwindend gering. Das ist heute natürlich mit den Erfahrungen, den Verbänden etc. doch deutlich einfacher geworden. Und natürlich auch einfacher geworden, weil es die Piwis gibt. Und du bist ja bei den Zukunftswinzern dabei. Was ist das für eine Truppe? Was bringt dir das persönlich?
Also die Zukunftsweinebewegung ist eine ganz wilde Mischung. Sie ist zum Beispiel ja auch nicht auf Biobetriebe begrenzt, sondern wir haben alle Betriebe mit dabei und jeder hat aber das gleiche Ziel, im Prinzip die Zukunftsreben, also die Rebsorten, die weniger Pflanzenschutzmittel in der Zukunft brauchen, in den Fokus zu stellen. Mhm. Es ist eine wunderschöne Gemeinschaft, wir haben immer mal wieder Workshops, auch Meetings, wo wir einfach an der Gemeinschaft arbeiten und wo wir unsere Ziele immer mal wieder neu definieren. Und also, oder sagen wir mal, nicht neu definieren, sondern immer mal wieder klar herausarbeiten und dann halt auch Fragestellungen im Prinzip wieder ausarbeiten, um dann wieder weiterzuarbeiten bis zu einem nächsten Treffen. Es ist ein sehr schöner bunter Haufen. Wir kommen aus ganz Deutschland, auch aus mittlerweile Dänemark und Österreich. Und das ist schön, einfach wieder ganz neue Menschen kennenzulernen.
Also ein lebendiger Austausch, ein wechselseitiges Unterstützen und Lernen, das klingt gut. Gibt es denn da auch Kollegen, Kolleginnen, mit denen du besonders eng verbunden bist, im Austausch und vielleicht auch mal im Zweifel?
Ja, Zweifel kamen jetzt noch nicht, aber man hat halt immer wieder Erfahrungen und natürlich funktioniert hier vielleicht ein Cabernet Blanc ganz anders wie jetzt zum Beispiel ein Cabernet Blanc in der Südsteiermark. Mhm. Also das ist schon faszinierend, was da für Unterschiede in der Vegetation sind oder im Klima, im Niederschlag. Das macht das unheimlich spannend, diese Prozesse einfach zu hören. Und dass in anderen Gebieten ganz andere Piwis im Fokus stehen, wie bei mir. Ja? Ich bin ja schon immer so ein bisschen der Nischenmensch und hab jetzt erst ganz frisch den Souvenir Gris mit im Anbau, den andere schon als erstes im Prinzip im Fokus hatten und gesagt haben, nee, was anderes machen wir gar nicht. Also das ist, wenn dann der Piwi oder der Zukunftswein.
Ja, bei den Piwis ist ja eine Frage, die ich mir selbst immer stelle. Natürlich weiß ich, dass das auch ein Prozess ist, aber ist man schon so weit, dass man sagen kann, ich produziere mit einer Piwi-Sorte Terroir-Weine, also Weine, die Herkunft zeigen? Du hast ja am Anfang schon mal erwähnt, du hast Parzellen am Roten Hang. Das ist ja nun das Aushängeschild für Nierstein, aber auch über Nierstein hinaus, für ganz Rheinhessen, eine der bedeutendsten Rieslinglagen in Deutschland, die dir ja auch viel bedeutet, wie du gesagt hast. Kann man also auch mit diesen Piwis Herkunftsweine produzieren?
Ich denke schon, dass das möglich ist. Dafür habe ich momentan noch zu wenige. Und man muss sich überlegen, ich habe knappe 3 Hektar Riesling im Roten Hang, die jetzt auch schon ein gewisses Alter haben, wo ich jetzt auch sage, okay, da kann man Terroir erzeugen. Bis jetzt war der Rote Hang und die Lage und das Terroir von dort hauptsächlich vom Riesling geprägt. Mhm. Und ich habe jetzt 2 Parzellen im Roten Hang, die mittlerweile mit roten Zukunftsweinen bestockt sind. Einmal mit einem Cabertin und einmal dieses Jahr jetzt mit einem Cabernet Jura. Da habe ich aber noch kaum einen Vergleich. Ja, also okay. Da muss man wirklich sagen, das ist halt auch genau wie halt einfach Parzellen oder sagen wir, der Umtrieb der Parzellen einfach ein langwieriger Prozess ist, dauert es einfach, bis man eine Vergleichbarkeit herstellen kann.
Ja. Da braucht man einen langen Atem, ne? bis die Parzellen dann, die Anlagen tatsächlich auch mal aus der Jugend und Pubertät raus sind und erwachsen geworden sind. Weil das ist ja einfach in der Szene für viele so der heilige Gral. Ne? Man will Herkunftsweine, Weine mit Ursprungsidentität erzeugen, die den Boden, das Terroir insgesamt widerspiegeln, wiedererkennbar machen. Speziell, wenn man einen bestimmten Anspruch hat. Ne? Und da ist man wahrscheinlich, und das ist wäre die Frage an dich, da ist wahrscheinlich im Moment, geht man noch ein bisschen ungerecht, ne, mit den Piwis um.
Jein. Also ich habe jetzt gerade mein, wie gesagt, Steckenpferd ist der Cabernet Blanc bei mir. Da habe ich mittlerweile 5 Parzellen. 3 wirklich unterschiedliche Böden. Und da weiß ich, okay, in den einen, das ist eher ein Lehmboden, ein schwerer Boden, schwer erwärmbar. Da kriege ich eher eine Kühle, also eher eine Frische, die ich dort in diesen Lagen produziere. Und in einem Lössboden habe ich eher dieses Tropische und dieses Fruchtige mehr mit drin. Und das kann ich mittlerweile schon nachbilden. Es ist bloß noch nicht so, dass ich sage, okay, ich würde jetzt zwei Cabernet Blancs nebeneinander stellen und sagen, okay, der eine kommt vom Lehm oder der andere kommt vom Lössboden. So weit bin ich einfach noch nicht. Da kann ich momentan nur im Cuvée im Prinzip im Keller spielen und sagen, ich kann mir diese zwei Tanks oder drei Tanks heranziehen und kann sagen, etwas mehr von dem, das bringt die Frische mit und der andere bringt mir die Frucht mit. Also zu deiner Frage nochmal, ja, ich glaube, dass das möglich ist. So.
Ja, verstanden, das verstanden. Und man kann ja mal, wenn du dich für einen Augenblick mal über den eigenen Tellerrand bewegst, und auch die Erfahrung deiner Kollegin da vielleicht mit einbeziehst, welche dieser Zukunftsreben, Piwis, hat vielleicht das größte Potenzial? Einmal im Hinblick auf, dass sie Herkunft schmeckbar macht und zum anderen auch, wenn man mal ja, so hohe Qualitätsmaßstäbe zugrunde legt. Gibt es da eine, die da besonders hervorsticht?
Also, was momentan sehr weit oben steht, ist sicherlich der Souvenir Cru. Der ist mengenmäßig schon der meist angepflanzte von diesen Weißen. Da gibt es, glaube ich, auch die meisten Untersuchungen, was ich so letztens gehört habe. Ob das jetzt die qualitativ hochwertigste ist, weiß ich nicht. Also da möchte ich mich eher zurückhalten, weil Qualität setzt sich hier immer aus verschiedenen Parametern zusammen. Also einmal die Qualität, die im Glas ist am Schluss, ja. Aber es gibt ja auch noch Qualitäten, die es vorher gibt. Also wie ist die Anbaueignung? Ja? Ist eine Rebsorte trockenresistent zum Beispiel? Kann sie gut mit warmen Temperaturen umgehen? Wie ist das das Stielgerüst? Wie sieht das aus? Ist das eine lockerbeerige Traube oder ist sie komplett kompakt? Also es gibt ja ganz viele Dinge, die eine Rebsorte im Prinzip von der Qualität her ausmachen können. Und da kann ich momentan, oder würde ich mich ungern aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist die. Ja.
Ja, aber das spielt natürlich eine ganz große Rolle, ne? Wie pflegeleicht ist sie? Wie viel Manpower und auch Technikeinsatz verlangt sie über das Jahr hin? Das sind natürlich Faktoren, die letztlich auch in deine Bewertung mit eingehen. Du hast mir gesagt, dass die Piwis auch gegenüber den Klimaveränderungen einen Tick, also nicht nur gegenüber den Pilz Krankheiten, sondern auch gegenüber den Klimaeffekten ein Tick resilienter wirken auf dich. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
Ja, also ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass wir, also der Fokus bei diesen Zukunftsreben ist einfach eine hohe eigene Resistenz. Und Resistenz stellt sich praktisch bei Pflanzen immer dar, indem etwas stärker oder besser ist. Und das ist in dem Fall häufig die Beerenschale zum Beispiel, die weniger durchdringbar für Pilze ist. Was die Traubenqualität dann praktisch im Herbst steigen lässt. Das heißt, eine dicke Beerenschale hat eine längere Reifezeit und eine bessere Reifezeit mit einem höheren Gesundheitszustand zur Folge. Und gleichzeitig sind auch die Blätter häufig etwas robuster. Ja? Das heißt, diese Pflanzen sind etwas stärker in der Abwehr, sage ich jetzt einfach mal.
Ich verstehe. Und in dem Zusammenhang hast du mir erklärt, dass du zusätzlich noch Pflanzenkohle einsetzt, die ebenfalls sozusagen die Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit, die Wasserhaltefähigkeit des Bodens erhöht und damit auch ein Stück weit dir hilft, die Veränderungen, die Erwärmung und die Trockenperioden, die durch den Klimawandel kommen, in den Griff zu bekommen. Das ist zwar noch am Anfang, hast du mir auch erzählt, aber
Genau.
du hast erste Erfahrungen wohl.
Ja, wir haben sogar, ich habe mit einem Bekannten, der in diesem Bereich deutlich bewanderter ist als ich, haben wir sogar zwei Projektweinberge sozusagen angelegt, wo wir wirklich auch nicht wissenschaftlich, aber zumindest mal eine 5 Tonnen, 15 Tonnen und eine Null-Variante nebeneinander ausprobiert haben, also in zeilenmäßig, um, sagen wir mal, über die nächsten 10 Jahre vielleicht auch einen optischen Effekt an den Pflanzen sehen zu können. Man muss ein bisschen gerade ausholen für diejenigen, die keine Ahnung von Pflanzenkohle haben. Pflanzenkohle ist im Prinzip verholztes Material, was unter einem in der Pyrolyseprozess sozusagen verkohlt wird. Das ist unter Ausschluss von Sauerstoff. Mhm. Und es bleibt übrig ein Kohlenstoffgerüst, so wie man Kohle kennt, ja. Und diese Kohle in den Boden eingebracht kann extremst viel Wasser speichern. Und zwar 1 Kilo Kohle kann bis zu 3 Liter Wasser speichern, was die Pflanze dann aber wieder zur Verfügung hat. Und das ist die Möglichkeit im Prinzip, das Wasser, was von oben fällt, im Boden auf der Fläche zu speichern und der Rebe im Prinzip in den Trockenphasen wieder zur Verfügung zu stellen.
Und wieso wird dieses riesige Potenzial nicht schon verbreiteter genutzt?
Weil der Herstellungsprozess momentan einfach noch sehr teuer ist, weil es sehr kleine Anlagen sind und das ist momentan einfach ein monetärer Faktor, der da einfach reinspielt. Also ich vom Wissen her, dass das gut ist, das wissen, glaube ich, sehr viele, aber die Anwendung ist sehr begrenzt. Und das macht natürlich in Zeiten wie diesen jetzt den Einsatz nicht unbedingt, also rückt den nicht unbedingt in den Fokus.
Verstehe. Also ja. noch ein gewisser Luxus könnte sich durch andere preiswertere Herstellungsverfahren dann womöglich irgendwann ändern.
Ja, oder es gibt auch andere Ansätze, weil in dieser Pflanzenkohle wird ja auch CO2 gespeichert. Und da gibt es Modelle, die leider auch nicht greifen aktuell. Da war jemand anders noch dran gewesen. Und zwar CO2 im Boden wirklich über bis zu 1000 Jahre zu speichern und praktisch jemand zu finden, der CO2 kompensieren muss und ich zum Beispiel meine Fläche zur Verfügung stelle dafür. Und dann bezahlt er im Prinzip die Kompensation und das Produkt und ich kann es bei mir auf der Fläche einsetzen und habe auch noch was Gutes davon.
Okay, also noch ein Geschäftsmodell da dran.
Da sind andere dran, nicht ja. ich, okay, aber ja. ich bin zumindest als Partner dort mit in der Datenbank drin, sodass es gab eine Anfrage, das hat sich aber leider wieder verworfen.
Ja. Philipp, bei mir im Glas wird es jetzt dichter. Etwas fülliger. Ich habe mir den Muscaris eingeschenkt. Sehr und schön. Der macht natürlich sofort Druck, viel Aroma, viel Wärme, viel Substanz. Schon ein anderer Typ, ne, wie der Cabernet Blanc. Wenn ich mir den jetzt vorstelle, ich habe leider Gottes, wenn wir hier reden, keinen kräftigen Käse bereit, aber da würde ich auch einen reifen Käse zu einsetzen können, der sich, glaube ich, da toll mit verträgt. Ne? Was ist das für ein Wein aus deiner Sicht?
Also ich war lange Jahre auf der Suche gewesen nach was Schönem, Aromatischem. Ich bin kein Fan von diesen Neuzüchtungen gewesen wie Morio Muscat oder Bacchus oder sowas, sondern war dann eher schon klassisch unterwegs gewesen und habe mir da eigentlich auch ganz viel im Elsass rumprobiert und habe da nach verschiedenen Muscats gesucht und bin aber irgendwie nicht so fündig geworden, wie ich mir das gewünscht hatte und bin dann auf einer Intervitis auf den Muscaris aufmerksam geworden und habe den 2-3 Jahre verfolgt und habe so gedacht, eigentlich ist es genau das, was du möchtest. Mhm. Ja. Und das ist nicht für jedermann etwas. Okay. Also Menschen, die keinen Muskat mögen, für die ist das einfach nichts. Ja. Es gibt die Leute, die den Cabernet Blanc mögen und den Muscaris überhaupt nicht.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, ja. Mhm. Und das ist einfach eine, ja, das ist so eine kleine bisschen, wie soll ich sagen, Polarisierung. Aber ich muss halt einfach sagen, der Muscaris bietet nochmal ein ganz anderes Aromenspektrum wie der Cabernet Blanc an. Ja. Und das ist schon auch im Keller und in Cuvées ganz, ganz angenehm. Wir haben zum Beispiel einen ganz einfachen Seco, der auch mit mit einer schönen Restsüße daherkommt und den im Prinzip ein bisschen noch, ich sage jetzt mal, zu pimpen, indem man einen Teil von einem Muscaris mit dazu gibt. Das gibt eine florale Note, das gibt ein schönes Bouquet, das gibt einfach eine schöne Nase und die Leute sind dann begeistert. Es darf nicht zu stark sein. Das ist jetzt natürlich in einem Wein, der zu 100% aus Muscaris besteht, da darf das so sein und soll das auch so sein. Aber Cuvées können da durchaus deutlich von profitieren.
Ich bin am Markt ja schon dem einen oder anderen Muscaris begegnet. Die meisten, wenn ich das jetzt richtig erinnere, waren einen Tick leichter. Ne? Die hatten eher dann so vielleicht 12,5 Volumenprozent Alkohol, wirkten irgendwie, ich sag mal, leichter, hatten weniger Body, weniger Tiefe, weniger Schmelz. Was hat dich dazu bewogen, diese Stilistik anzupeilen und natürlich auch dann dadurch später zu lesen?
Also später lesen ist eigentlich gar nicht der Fall, weil der Wein hat die Weinnummer nur, also 3 im Endeffekt in dem Herbst gehabt. Also das war der dritte Wein, den wir geerntet haben. Okay. Also spät ist das auf keinen Fall. Man muss sagen, diese Zukunftsreben haben häufig einen früheren Erntezeitpunkt. Bis auf die, wo ein Cabernet reingekreuzt ist. Die liegen meistens im hinteren Bereich. Aber gerade dieser Muscaris, da ist ja ein Goldmuskateller drin, da reingekreuzt als Elternteil, der liegt sehr, sehr, sehr nah am Herbstbeginn und hat eine ganz, ganz hohe Zuckerleistung. Das heißt, da müssen wir weinbaulich gucken, dass wir nicht zu hoch im Prinzip in den Öchsle kommen, damit wir nicht 14, 15 Volumenprozent Alkohol haben.
Verstehe. Und wie reagiert der Markt auf sowas?
Es ist eine Nische. Also es ist jetzt nicht dieses, also ich finde deutlich mehr Menschen, die Cabernet Blanc trinken als Muscaris. Mhm. Aber ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Veranstaltung gehabt, da hat sich eine Gruppe eine Flasche Muscaris geholt und auf einem Hof getrunken. Und danach ging das wie ein Lauffeuer über den ganzen Hof, wo dann die Leute gesagt haben, ach Muscat, oh, der ist ja wunderbar. Und ach, was für ein Wein war das, was die da getrunken haben? Also es kann begeistern. Und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn die Menschen einfach das Gefühl haben, sie erkennen etwas wieder, dann sind sie schon sehr zufrieden.
Ja, verstehe. Und man muss vielleicht bei diesem jetzt speziellen von dir, auch vielleicht die eine oder andere Idee für den Trinkanlass mitliefern, ne? Wenn man die Gelegenheit zur Kommunikation mit den Menschen hat.
Genau, ja. Aber ich habe jetzt im November wieder eine Wein- und Käseverkostung und ich werde das nochmal aufgreifen, dass wir den Wein zu einem kräftigen Käse dazu reichen.
Probier mal.
Ja, definitiv. Also ich kann mir das spannend vorstellen.
Werde ich heute Abend auch nochmal im Nachgang machen. Sehr schön. Sag mal, wo finden denn deine Weine heute ihre Menschen? Ist das eher im Direktverkauf, in der Gastronomie oder auch im Export?
Ich bin mittlerweile auch im Export zu finden, aber nur in Dänemark aktuell. Mhm. Das ist aber ganz neu, ganz frisch. Ich bin im Direktvertrieb, also das heißt, ich habe relativ viel Privatkundschaft, habe aber auch ein paar LEH-Kontakte und auch ein paar Fachhändler im Prinzip. Gastronomie eher weniger, aber ich sage jetzt mal, der Direktvertrieb über die Vinothek, über die Homepage und Shop
sind ist, eigentlich schon, ist schon das, wichtig, ne?
Ja, definitiv.
Ja. Peewees sind ja nach wie vor auch noch ein Tick erklärungsbedürftig. Viele Leute kennen die Namen dieser Sorten noch nicht. Siehst du da einen Unterschied im Hinblick auf die Offenheit zwischen Ausland, den Auslandsmärkten und unserem heimischen Markt?
Das ist eine Frage, das ist eine gute Frage. lustigerweise den Händler, den ich in Dänemark kennengelernt habe, habe ich auf einer Messe kennengelernt, wo es hauptsächlich um Zukunftsweine ging. Und er hat aber eigentlich nur traditionelle Rebsorten bestellt. Von daher ist das so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das Interesse da ist, aber es ist auch sehr viel Neues einfach. Und da muss halt, sagen wir mal, auch, da hängt ja auch immer wieder Handel hinten dran und der muss das ja dann ja auch neu erklären, so wie es hier im Handel ja auch ist. Und ich glaube, dass das einfach noch ein bisschen länger dauert, bis das durchdrungen ist, sage ich jetzt mal.
Absolut. Ja, das ist im Ausland, glaube ich, tatsächlich nicht anders. Die Märkte, der Weinmarkt insgesamt hat ja auch was Konservatives, ne? Und bis sich da solche Dinge wie die Piwis durchsetzen.
Also ich finde konservativ, in dem Fall ist es ja noch nicht mal negativ, sondern das liegt einfach in der Sache, dass wir einfach lange brauchen, um etwas zu verändern. Und da ein Weinberg durchaus mal 30 oder 40 Jahre alt werden kann und dann auch erst seine Qualitäten zeigt, das ist kein, wir leben in keiner Realität, wo wir sagen, okay, nee, jetzt ist Quinoa oder jetzt ist die Frucht auf dem Feld angesagt, jetzt pflanzen wir nächstes Jahr alles, machen wir nur noch das. Das ist bei uns ja nicht so, sondern wir brauchen 3 Jahre, bis das erstmal, bis die Reben erstmal Trauben tragen. Dann haben wir eine Standzeit, eine Qualitätsverbesserung von den Trauben. Die Reben verwurzeln sich erstmal mit dem Boden, mit dem Terroir. Das heißt, mit dem Älterwerden eines Weinguts steigt auch für mich immer die Qualität an. Und das ist relativ konservativ, das System einfach.
Ja. Und absolut. Ja. Du hast es ja gesagt, 45 Jahrgänge maximal hat so ein Winzer in der Regel. Und da geht die Uhr tatsächlich langsamer als beim Bäcker, ne?
Wie gesagt, das ist ja nur mein Beispiel, aber daran mache ich das so ein bisschen fest, dass wir einfach länger brauchen, bis wir etwas Neues. Ich glaube nicht, dass wir, also das wollte ich jetzt gerade sagen, also konservativ bedeutet nicht, dass wir nicht innovativ sind.
Nein, richtig.
Ja? Also das ist ein Riesenunterschied, weil wir haben immer sehr viele Ideen und wir bereiten uns immer wieder vor und sagen, okay, wir wollen das nächstes Jahr besser machen. Und wir Winzer haben ja immer so unser Jahr ist nicht ein Projekt, bis das beendet ist oder was 2 Jahre dauert zum Beispiel, sondern wir haben immer so Kreisläufe, die laufen entweder parallel oder immer wieder neu ab. Also jetzt den neuen Wein im Prinzip also im Keller kreieren, also herstellen, filtrieren, füllen und gleichzeitig wachsen schon wieder die neuen Trauben heran bis zum Herbst. Und das sind, ich vergleiche das immer mit so Kreisen, die dann immer wieder ineinander greifen.
Ja.
Und das sind immer so Abschnitte. Jetzt haben wir Mai, Juni, Juli. Das sind unsere extrem starken Wachstumsmonate, wo wir viel in der Natur zu tun haben, unheimlich viel mit den Reben arbeiten, dann gibt es wieder Phasen, da ist das alles sehr, sehr viel ruhiger, da hat man Zeit für Planung, für strategische Entscheidungen und so weiter. Und das ist immer so jahreszeitlich bezogene Aufgaben.
Ja, aber der große Unterschied, Philipp, zu anderen Branchen ist tatsächlich, dass sich trotz all der vielen Innovationen, die Ergebnisse dieser Innovationen sehr viel langsamer zeigen, sehr viel langsamer sich durchsetzen als in anderen Branchen. Ja, da geht etwas, da wird ein neues Produkt eingeführt und zack, ist vieles auf den Kopf gestellt. Bei euch geht es langsam. Du hast es ja im Grunde genommen sehr detailliert geschildert. Und damit muss man als Winzer eben leben. Das ist so. Ich habe mir gerade dein Cabernet Jura eingeschenkt, der ist ja tiefrot, ne? Extrem würzig, dicht in der Farbe. Wenn man den jetzt hier mit einem, sagen wir mal, Pinot Noir, Spätburgunder vergleicht, da liegen Welten letztlich dazwischen. Was bedeutet dir dieser Wein auch emotional?
Es ist einer der ersten roten Piwis, die ich gepflanzt habe, und zwar schon 2006 habe ich die ersten Reben von dem Cabernet Jura gepflanzt und bin da sehr hoch emotional dran gegangen, weil mir die Weine von zwei, drei anderen Weingütern so gut geschmeckt haben, dass ich gesagt habe, den muss ich auch unbedingt pflanzen. Und damals war der noch im Versuchsanbau, so dass ich da mit der Rebschule und dem Land Rheinland-Pfalz auch noch einen Versuchsvertrag machen musste, so dass ich praktisch eine Parzelle hatte, wo eine Vergleichsrebsorte war und noch zwei andere gepflanzt wurden, so dass ich dann erst meinen Jura hatte. Und das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Da mussten immer Proben eingereicht werden. Und ja, es ist einfach so, dass ich gesagt habe, oh, das ist der Wein, der mir unheimlich gefällt. Mhm. Und habe dann auch das erste Mal die Trauben gesehen und habe so gedacht, oh, die sind ja total kompakt, die sind ja total fäulnisanfällig und so weiter. Und dann stellt sich raus, dass es gar nicht so ist. Also die sind zwar kompakt, aber sie bleiben gesund und sie werden nicht faul. Mhm. Und das ist wirklich was Schönes. Das sind einfach Dinge, wo man dann sagt, okay, da hat man auf das richtige Pferd gesetzt. Und ich bin einfach fasziniert von diesen dunklen roten Früchten, die da in der Aromatik rauskommen. Und
für mich ist es so ein exzellenter Gegenentwurf zum klassischen deutschen Rotwein.
Ja, und ich glaube, mit dem Wein können wir auch wirklich sagen, guck mal, wir können nicht nur roten Wein machen, sondern wir können auch Wein in Deutschland produzieren, der Tiefgang hat, der auch eine international vergleichbare Stilistik hat und einfach auch wirklich, ich sage jetzt mal, natürlich kann man merken, dass ein Italiener oder ein Spanier noch wärmer ist, noch ein bisschen anders ist, aber ich finde schon, dass man da wirklich mit dieser Rebsorte zeigen kann, dass wir mittlerweile auch Rotweine können.
Ja, ein Rotwein mit Charakter, mit Kante, vielleicht auch ein Spiegel deines Weges?
Definitiv. Also ich habe mit dem Jura auch viel geübt und gelernt schon. Ja, ich habe ja schon ein paar Jahre mit ihm praktisch die Herbste bestritten und ich habe ihn einfach schätzen gelernt. Ja, auch ein Rosé aus dem Cabernet Jura ist faszinierend. Also das ist richtig, richtig klasse.
Gibt es Kunden, Kundinnen, die genau dafür zu dir kommen?
Ja. Also gerade der Jura, das ist mein rotes Steckenpferd, da stecke ich halt auch unheimlich viel Herzblut rein. Und wenn man dann so Jahrgänge hat wie 2021, wo wirklich jede Rebsorte von Krankheiten befallen ist und man da sieht, dass man mit der Hälfte vom Pflanzenschutz immer noch gesunde, vitale Trauben da am Stock hängen hat, das ist schon faszinierend.
Das ist cool, ne? Ja, das begeistert. Ja. Ja, das geht tief rein in das, was man auch dann Befriedigung nennt und ja.
Ja, das ist ja das, was uns Winzer Bestätigung gibt. Wenn man ein ganzes Jahr worauf hinarbeitet und dann hat man das Ergebnis. Und man hat das Ergebnis aber erst zwei, drei Jahre auf der Flasche und dann hat man erst die Kunden im Prinzip, die sagen, boah, das schmeckt ja auch noch, was du da gemacht hast.
Ja, da muss man auch Geduld bewahren. Ne?
Ja, du hast momentan einen 2020er im Glas. Mm, ja. Mm. Und das ist schon schön, wenn du sagst, guck mal, das ist schon so lange her, dass ich diesen Wein oder dass diese Trauben gewachsen sind. Und jetzt haben wir immer noch damit sehr viel Spaß.
Ja, klar, das ist ja auch ein Teil der Persönlichkeit oder auch der Tiefe, die diesen Wein auszeichnet, dass du ihm in der Entwicklung so viel Zeit gegeben hast.
Ja, ja, definitiv.
Ein, zwei Jahre früher abgefüllt, auf den Markt gebracht, hätte vielleicht rein ökonomisch betrachtet auch Sinn gemacht, aber so hast du der Qualität und dem Wein und damit auch den Kunden und Konsumenten einen großen Gefallen getan.
Ja, ich denke, das ist immer ein Zwiespalt zwischen oder ein Spagat zwischen Passion oder Hingabe und auch Identität eines Betriebes, ja? Wie man handelt. Und da gehört es halt für mich einfach dazu, dass den Rotweinen einfach genügend Zeit gegeben wird. Ich finde auch, dass wir einige Weißweine zu jung trinken.
Ja, ja. Aber ist ein anderes Thema, aber da stimme ich dir, stimme ich dir zu. Also du hast viel erzählt bis jetzt. Du hast viel investiert. Wir haben ja auch darüber gesprochen, in Gebäude, in Qualität, in ein sehr, sehr nachhaltiges Modell schlussendlich. Und du hast mir erzählt, es ist aktuell wirtschaftlich eng. Was genau ist los?
Ja, wir merken gerade auch im Privaten, aber auch LEH oder auch Handel, merken wir, dass die Konsumlaune im Prinzip zurückgeht. Ja, ob das jetzt mehr an einem Gesundheitsbewusstsein ist, was die Menschen, wie soll ich sagen, nahegelegt bekommen, oder ob es die wirtschaftliche Situation von Konsumenten ist, die sie dazu bewegen, weniger Wein zu kaufen. Und das sind schon Dimensionen, die uns das Leben nicht einfacher machen. Mhm. Also wir arbeiten ja auch mit Menschen, also ich habe Mitarbeiter im Betrieb und denen ist man ja, da hat man ja auch eine gewisse Verpflichtung. Und es ist momentan schon so, dass wir zwischen 20% und 30% weniger Umsätze haben bei steigenden Kosten. Und das merkt man dann schon.
Wie zeigt sich das im Alltag? Also wo stehst du unter Druck und was musst du abwägen?
Also ich muss abwägen, wie kann ich weiterarbeiten? Ganz simpel, wie kann ich die nächsten Rechnungen zahlen? Wo kommt das Geld her, wenn einfach weniger Geld reinkommt? Und das ist manchmal schon ein Druck im Alltag, der nicht schön ist, sage ich jetzt einfach mal so. Man will sich fokussieren, man hat Probleme. Es gibt, jetzt, ob das jetzt Trockenheit ist oder Probleme mit Technik oder sonst irgendwas. Aber die muss man beheben und muss reagieren und möchte halt vielleicht auch nicht an der Qualität sparen und sagen, okay, ich möchte auch weiterhin einen guten ökologischen Weinbau betreiben, ohne dort halt auch Einschränkungen machen zu müssen. Ja. Und das ist schon ein Aspekt.
Ja. Und wie gehst du persönlich damit um, also mental, emotional?
Ich glaube, Winzer und Landwirte sind prinzipiell sehr leidensfähig, was sowas betrifft. Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, man hört eine Meldung, dass die Industrie so und so viel Rückgang, 5-10% hat oder sowas, dann werden sofort Menschen entlassen, Betriebszweige geschlossen und so weiter und so fort. Ich habe ja vorhin gesagt, 20-30%. Da geht's bei anderen ganz, ganz stark bergab und wir müssen es irgendwie wieder auffangen. Ich hoffe, dass einfach nicht zu viele Kollegen, inklusive mir, irgendwann vielleicht keine Möglichkeit mehr haben, weiterzumachen.
Wenn ich das Gespräch jetzt hier Revue passieren lasse mit dir heute und auch meinen Besuch, da hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass bei dir die Resignation die Oberhand gewinnt. Da ist immer noch viel Herzblut mit im Spiel. Und trotzdem gibt es vielleicht Momente, wo man doch ans Aufhören denkt. Gab es die?
Ja, definitiv schon. Ich bin aber trotzdem ein positiver Mensch. Und ich stehe jeden Tag gern auf. Und möchte das auch weiterhin tun. Und es gibt Tage, da fällt es einem schwerer. Aber resignieren möchte ich nicht, weil ich glaube nicht, dass es zu Ende ist. Also ich glaube nicht, dass es dadurch jetzt ein Ende findet. Mm. Ja. Oder ich habe nicht, sag mal so, ich bin auch ein hoffnungsvoller Mensch. Ja. Also der einfach sagt, nee, es kann nicht sein, dass wir jetzt daran scheitern. Und zwar ist es vielleicht auch so ein bisschen, das ist so ein Satz, den ich mir zu Anfang gesagt habe, es muss doch möglich sein, auch ein Weingut aufzubauen, indem man gute Weine macht. Und da steckt es halt drin, was ich gerne machen will oder auch weiterhin machen möchte, gute Weine zu produzieren. Ethisch gute Weine, faire Weine.
Ja.
Und das ist meine Motivation, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja, ich möchte das mal. Ich will mein Bestes geben, um was Schönes, um ein schönes Produkt zu kreieren.
Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass die Zahl der Menschen, die genau das auch zu schätzen weiß, wächst. Und das ist sicherlich dann auch eine Chance für Betriebe wie deinen, die nachhaltig aufgestellt sind, die ethisch verantwortlich unterwegs sind. Es ist manchmal auch ein weiteres Maß an Sichtbarkeit, kann da ja auch schon helfen, ne?
Ja, selbstverständlich.
Ja. Und du weißt, dass du kein Einzelfall bist, ne? Die ganze Branche ist im Moment betroffen. Es gibt Prognosen, dass da tatsächlich in den nächsten Jahren der ein oder andere wird nicht überleben können, dass wir einfach zu viel Wein produzieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Das wird tatsächlich ein bisschen weniger getrunken. In Deutschland kommt vor allen Dingen ja auch dazu, dass die geburtenstarken Jahrgänge in ein Alter kommen, wo sie entweder langsam nicht mehr leben oder einfach aus Gesundheitsgründen weniger trinken. Die Kohorten danach sind deutlich kleiner. Insofern kommen zu den ökonomischen Problemen mancher Haushalte einfach auch dieser Druck hinzu. Und das macht's nicht einfacher. Und du hast es angedeutet, die Gesundheitsproblematik noch hinzugerechnet, dann wird es rund und deswegen haben wir das Problem. Kann das deiner Meinung nach abgefedert werden über, ich sag mal, staatliche Maßnahmen, Förderpolitik? Sollten Banken jetzt auch vielleicht aktuell anders agieren? Wo könnte man ansetzen? Oder sagen wir mal anders, wenn du für einen Tag das Ruder übernehmen dürftest, was würdest du ändern?
Das ist also in einem Satz zu sagen, also ist schon schwierig. Also ich denke, ja, es ist möglich, Druck aus dem Weinmarkt zu nehmen, indem man von staatlicher Seite sagt, okay, ihr könnt Flächen aushauen, so viel ihr wollt, ihr könnt sie dann anpflanzen, ihr habt eure unternehmerische Freiheit, dann wieder anzupflanzen, wenn es wieder Geld für diesen Wein gibt. Ich finde selbst, wir müssen einfach nicht die Qualität vom Markt nehmen, sondern wir müssen die Menge vom Markt nehmen. Wir müssen einfach die Menge vom Markt nehmen, die eigentlich kein Mensch trinken möchte.
Ja.
Und zwar sind es Weine, die auf einem Low-Budget-Niveau produziert werden, um ganz untere Bereiche zu bedienen, wo wir uns im Prinzip mit dem Ausland prügeln. Darf der für 20 Cent, für 30 Cent irgendwie einen LKW-Zug bringen oder nicht? Wir müssen die Qualität hochhalten. Und da muss ich auch wirklich sagen, wir haben es in den letzten 30, 35 Jahren geschafft, Rheinhessen nach vorne zu bringen, weil es ganz viele gut ausgebildete Nachwuchskräfte gab, die sowohl in Geisenheim auch in anderen guten Städten ausgebildet wurden und einfach die Qualität nach Rheinhessen gebracht haben.
Ja.
Und das darf uns nicht passieren, dass wir da jetzt auf eine Abwärtsspirale jetzt wieder geraten. Auch den Banken gegenüber würde ich sagen, ihr könnt ein Weingut nicht wie ein Industrieunternehmen behandeln. Da würde ich halt auch mir wünschen, dass die Banken sagen, okay, wir müssen einfach langfristiger planen. Ja, also das ist, es sind ja auch teilweise lange Zusammenarbeiten und auch gute Zusammenarbeiten zwischen den Geschäftspartnern. Aber da jetzt so schnell zu agieren, dass ganz viele Menschen einfach auch ihre Perspektive verlieren und auch ihr, wie soll ich sagen, das ist, man steckt immer Herzblut mit in so einen Betrieb rein. Das ist ein Teil vom Leben und das ist schon,
ja.
Das ist schon schwierig. Das möchte man eigentlich, also ich finde schon, dass man da das Recht drauf hat, da drauf noch ein bisschen zu bestehen.
Ja, zumal ja auch Kosten entstehen, wenn Betriebe nicht mehr weitermachen können, ne?
Ja, ja.
die müssen ja auch irgendwie wieder versorgt werden, werden im sozialen Netz irgendwo ja auch wieder aufgefangen und mal die Lagen betrachtet, was passiert mit den Flächen, die gerodet werden müssen, wenn sie keiner übernimmt und so weiter. Also das ist ja auch in der Hinsicht ein komplexes Prozedere oder komplexe Prozesse, die da dann folgen. Insofern wäre es schon gut, wenn man jetzt diesen Strukturwandel vielleicht doch nicht so ganz sich selbst überlässt, naturwüchsig sich selbst überlässt, sondern wenn hier die wichtigen großen Akteure, Verbände, Politik und andere sich da zusammensetzen und mal überlegen, gibt es Möglichkeiten, das Ganze auch ein Stück weit abgefedert zu steuern, ne?
Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
Also aber dann sagen natürlich einige, das sind wir ja schon wieder in der Planwirtschaft, das wollen wir ja auch nicht. Also
ja, ich glaube, da gibt's immer kontroverse ja. Diskussionen drüber. Also das ist in der Wirtschaft oder in der Wirtschaftspolitik und so weiter immer schon so. Davon habe ich zu wenig Ahnung von. Also da muss ich das sagen, da bin ich beim Stammtisch schon wieder für meinen Teil. Da bin ich einfach ehrlich. Ja, aber ich finde halt schon, dass man die Branche, die so ein Kulturgut, ich meine, es fließen ja viel Fördermittel auch in den Weinbau. Mhm. Ja? Und ganz ehrlich gesagt, es wurde und wird aktuell immer noch stark subventioniert, dass wir neue Flächen anlegen. Die Maßnahmen sind auf bessere Bewirtschaftbarkeit von Weinbergen, auf Klimaresilienz und so weiter ausgelegt. Und wenn ein Betrieb letztes Jahr noch eine Förderung gekriegt hat und im nächsten Jahr kriegt er dann keine weitere Unterstützung, um weiter existieren zu können, weil ein Grund entstanden ist, den er überhaupt nicht selbst zu verschulden hat. Also das ist ja eine Sache. Es gibt Betriebe, die haben nichts verändert und denen geht es momentan auf einmal bescheiden.
Ja, absolut. Philipp, egal jetzt, wie es weitergeht, was bleibt?
Mein Spaß am Beruf, am Weintrinken, am geselligen Zusammensein mit Wein und auch den Fokus weiterhin gute Weine zu machen. Gute biologische Weine zu machen. Und ja, ich weiß es nicht, das ist für mich ein Lebensgefühl. Also ich habe damit nicht das Problem, dass ich im Sommer einfach hier gebunden bin, sondern ich freue mich über diese Zeit und freue mich natürlich auch, wenn ich irgendwann auf einen Urlaub hinarbeiten kann, aber so lange weiß ich, dass ich das gerne mache und dass sich das auch lohnt später, was wir dann im Glas haben. Also ich habe so ein warmes Gefühl. Also ich finde jetzt auch gerade zum Beispiel die Zeit, die wir jetzt schon miteinander reden, es entsteht einfach so ein schönes Gefühl, wenn man darüber redet. Mhm. Und das bleibt bei mir. Also der Wunsch, ein schönes Glas Wein zu trinken, zu genießen zu können, das ist das, was bei mir eigentlich bleibt.
Würdest du das auch einem jungen Menschen sagen, der sich heute auf den Weg machen will, wie du damals, bio, klein, eigenständig?
Würde ich schon sagen. Ja, doch, weil da ist ganz viel Lebenserfahrung mit dabei. Da ist ganz viel Lebenserfahrung, die man erleben kann und erlernen kann. Ob ich den Weg heute nochmal so gehen würde, weiß ich nicht. Ja. Ja, aber ich würd trotzdem einem jungen, engagierten Menschen auf jeden Fall sagen, lern den Beruf, guck dich um, guck in die Welt hinaus, guck, wie die anderen es machen, guck dir an, wie es dein Papa, dein Opa oder sowas gemacht hat, wie es dein Nachbar macht, vergleiche und finde deinen Weg. Und ja, aber es ist nie ein Fehler im Prinzip mit der Natur, in der Natur zu arbeiten, mit so einem schönen Produkt wie Wein.
Tief, ganz deiner Meinung. Philipp, wo können die Hörerinnen und Hörer des Podcasts deine Weine finden oder dich persönlich treffen?
Also definitiv könnt ihr mich treffen in Nierstein in der Vinothek bei uns, direkt am Marktplatz. Wenn euch der Weg zu weit ist, habt ihr auch die Möglichkeit im Shop bei uns über unsere Homepage Weine von mir kennenzulernen oder bei den ein oder anderen Veranstaltungen, wo ich in Deutschland unterwegs bin. Und die findet ihr aber auch beschrieben auf der Homepage.
Ich werde die auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, sodass das ganz einfach ist, den Weg zu dir und deiner Website zu finden. Philipp, gibt es einen letzten Satz, den du den Menschen mitgeben willst?
Habt viel Freude im Leben und habt viel Spaß mit einem schönen Produkt wie den Wein.
Philipp, vielen Dank für heute. Hat mich sehr gefreut, mit dir diese ja doch mehr als 60 Minuten zu reden, mich auszutauschen. Ich glaube, da ist viel Spannendes aufs Tablett gekommen und ich denke, es gibt den ein oder anderen triftigen Grund, um demnächst bei dir in der Vinothek aufzukreuzen.
Das würde mich freuen, ja.
Also, mach's gut und auf bald.
Genau. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
Danke.
Ciao.
Ciao. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Philipp Wedekind, Bio-Winzer aus Nierstein. Leidenschaftlich, offen, ehrlich. Wenn du neugierig geworden bist, die Weine von Philipp, darunter auch der Cabernet Blanc, der Muscaris und der Cabernet Jura, findest du im Online-Shop oder direkt in seiner Vinothek am Niersteiner Marktplatz. Alle Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, tiefer in die Welt der Weine einzutauchen, die nächsten kostenlosen Webinare mit mir und spannenden Winzern findest du unter www.wolfgangstaudt.com. Danke fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Folge von Genuss im Bus in 14 Tagen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.